Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Das ist unsere normale Begrüßung bei einer regulären Chip and Charge-Sendung. Es ist leider nur nichts regulär auf dieser Welt in diesen Zeiten. Trotzdem herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Dir und deinem Umfeld geht's gut?
Noch geht's allen gut. Wir spielen es hier, also ich bin jetzt im Rheinland, wir spielen es hier natürlich alle auch schon. Wir, glaube ich, alle wissen ungefähr, wo es drauf in den nächsten Tagen hinausläuft. Und wir wünschen euch allen natürlich auch, dass es für euch A, jetzt okay aussieht und B, alles gut laufen wird.
Wir gehen davon aus, dass die nächsten Wochen, und das tun ja alle, gehen wir davon aus, dass die nächsten Wochen wirklich fies werden, dann auch vielleicht mit einem Total Lockdown, also dass die Leute nicht mehr raus dürfen. Und deswegen haben wir uns gedacht, nee, wir wollen diesen Podcast nicht pausieren lassen während dieser großen Pause des Tennis und wir wollen weiter Podcasts aufnehmen. Ihr werdet im Laufe der Woche werdet ihr auf jeden Fall noch ein neues Spielerinnenporträt bekommen. Wir werden über Maria Sharapova sprechen. Es wird morgen schon am Montag schon eine neue Ausgabe von der Challenger Corner geben, wo wir unter anderem Florian Heer und ich ein Interview mit Yannick Maaden geführt haben, der letzte Woche in Nur-Sultan gespielt hat und da etwas überstürzt abreisen musste. Und wir werden in den nächsten Wochen eine ganze Menge an Sendungen haben hier von Chip and Charge und ihr habt ja schon ein paar Vorschläge zum Beispiel auf Twitter gemacht. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann könnt ihr uns die geben. Wir wollen natürlich dann auch nochmal mit Spielerinnen sprechen. Da hoffen wir dann auch drauf, dass die in den nächsten Wochen dann auch ein bisschen mehr Zeit haben werden und vielleicht Lust haben, mit uns darüber zu sprechen. Wir haben allerdings in der letzten Woche einige News gehabt und Philipp, bevor wir mit den News anfangen, letzte Woche Montag, und das ist jetzt 6 Tage her, die letzte Aufnahme, haben wir darüber gesprochen, dass das Turnier in Indian Wells abgesagt worden ist, wegen eines Corona-Falls. Und damals habe ich noch gedacht, ich bin montags morgens aufgewacht mit der News, habe ich noch gedacht, wow, das ist aber ganz schön früh. Und die Welt hat sich in diesen 6 Tagen diverse Male weitergedreht.
Ja, aber ich glaube, wir haben auch alle in den 6 Tagen gelernt. Wir haben uns beide durchaus schon früh mit dem Virus beschäftigt, weil wir beide in Australien waren und weil er vorher in China ausgebrochen war und zumindest ich habe persönliche Verbindungen nach China, von daher ich habe da schon sehr früh drauf geschaut, aber bin dann auch nie so richtig in die Tiefe vorgedrungen. Und ich muss sagen, das ist bei mir auch erst am Mittwoch, Donnerstag, Freitag passiert. Ich glaube, so ist es vielen gegangen. Und ich hatte auch zum Beispiel letzte Woche Montag noch nicht komplett verstanden, dass Social Distancing, also wirklich so dieses, na sagen wir mal, Fernhalten von anderen Leuten wirklich dazu beitragen wird, dass die Krise hoffentlich nicht so krass werden wird, wie wir alle im Moment befürchten, dass sie sein könnte. Und intellektuell hatte ich das vielleicht schon verstanden, aber ich hatte es eben noch nicht emotional durchdrungen. Und daher fühlt sich der letzte Montag durchaus wie eine Welt her an. Und eben auch das Wissen ist wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern bei uns allen gestiegen und das Verständnis dafür, warum das Turnier in Indian Wells dann abgesagt wurde und warum dann eben auch die ATP-Tour schnell nachgezogen hat und die WTA tröpfchenweise ähnliche Schritte hat folgen lassen. Also unser Verständnis und unser Wissen ist wahrscheinlich gestiegen über die letzten 6 Tage.
Es ist auf jeden Fall gestiegen und es wird die Zeit, die wir vor, beziehungsweise die Gewissheiten, die wir vor 6 Stunden hatten, die haben wir vielleicht in 2 Stunden auch so nicht mehr. Wir können darüber sprechen, wir können gleich den Übergang schaffen. Wir haben die Nachricht bekommen, dass nicht nur das Turnier in Indian Wells abgesagt worden ist, sondern erst die ATP-Tour für 6 Wochen gestoppt ist. Die WTA-Tour war da noch ein ganz kleines bisschen zurück, hat jetzt allerdings auch gesagt, dass der Porsche Tennis Grand Prix zum Beispiel nicht stattfinden wird, dass der verschoben wird. Was mit den Istanbul Open ist, das wissen wir zum Zeitpunkt noch nicht. Das wäre in der gleichen Woche wie der Porsche Tennis Grand Prix, in der Woche vom 20.04. bis zum 27.04. Bei den Herren ist es auch jetzt schon bis zum 27.04. gestoppt worden. München wäre das erste Turnier oder Estoril, das wären die ersten Turniere, die wieder aufgenommen werden würden. Die ATP war relativ schnell dabei und hat gesagt, hier, wir machen das 6 Wochen. Die WTA hat sich noch ein ganz kleines bisschen mehr Zeit gelassen.
Ja, uns ist nicht ganz klar, warum. Wir hatten alle, die Tennis eben eng verfolgen, auch einen relativ schnellen Einblick bei den Herren, weil eben auch relativ schnell News nach außen gekommen sind und man das Gefühl dann auch hatte, dass die ATP und die Turnierveranstalter und die Spieler alle mit einer Stimme gesprochen haben oder eben auch ein größeres Verständnis da war, eine Intention da war, das durchzuziehen. Und bei der WTA war es zumindest von außen schwieriger, das nachzuvollziehen. Woran das am Ende liegt, das ist fast unmöglich zu sagen. Ob es dann an der Führung der WTA lag, ob es an den Spielerinnen lag, ob es an den Turnieren, an den Sponsoren. Schwierig zu verstehen, schwierig zu durchdringen. Und natürlich ein weiterer Anlass darüber, irgendwann nachzudenken, ob Tennis nicht wirklich eine Stimme, vielleicht auch eine zentrale Stelle braucht, wo alles zusammenläuft. Und es hat nicht den allerbesten Eindruck hinterlassen. Das muss man schon ganz ehrlich sein.
Was mir allerdings gefallen hat in den letzten Tagen, ist die Bereitschaft beziehungsweise dann auch der einmütige Chor, der zurückgekommen ist von den Spielerinnen und Spielern. Wo gesagt worden ist, ja, achtet alle auf eure Gesundheit, es tut uns sehr leid, es tut uns sehr weh, dass wir jetzt aus Indian Wells zurück müssen. Aber insgesamt empfand ich die Reaktion der Spielerinnen und Spieler als sehr erwachsen. Es gab natürlich noch Anfang letzter Woche auch von prominenterer Seite, nicht bei den Tennisspielern, es gab von prominenterer Seite dann auch immer noch die Stimmen, ja Leute, aber die Grippe und die macht ja noch viel mehr. Bei den Spielerinnen und Spielern hatte ich das Gefühl, die sind schon so weit und sagen, okay, geht halt nicht anders.
Ja, und da dann natürlich der durchaus erstaunliche Kontrast zum Basketball. Das ist wahrscheinlich der Fall, den wir alle mitbekommen haben, der NBA von Rudy Gobert, der ja anscheinend eben doch etwas sorglos mit dem Thema umgegangen ist. Und die Szenen haben wahrscheinlich alle mitbekommen, wo er eben nach einer Interview-Session den Journalisten, Journalistinnen an die Mikrofone gepackt hat und dann eben zwei Tage später selber, einen positiven Coronavirus-Test hatte. Und jetzt überlegen wir mal, Ähnliches wäre beim Tennis passiert. Also irgendwie so eine Interview-Session und nachher tut Spieler X oder Y eben. Oder ist das Problem, dass er oder sie positiv sein könnte und wird dann da vom Court runtergeholt, obwohl er da nicht mehr auf dem Court war. Aber sagen wir, jemand, der gerade mit ihm Doppel gespielt hat oder so, das wäre natürlich erstaunlich gewesen. Und ich glaube, spätestens die Aktion hat allen Sportlern und Sportlerinnen klar gemacht, was hier auf dem Spiel steht und dass sie eben gar nicht ausgenommen sind von dieser auch gesamtgesellschaftlichen Verantwortung.
Und Rudy Gobert kriecht seitdem ja schon ziemlich zu Kreuze. Diese Aktion ist natürlich eine gewesen, die den Sportinteressierten letzte Woche ja sehr ins Auge gefallen ist und das ist auch etwas, was mich da so ein bisschen fassungslos zurückgelassen hat. Aber wie gesagt, Spielerinnen und Spieler haben da relativ erwachsen darauf reagiert. Ihr werdet dann auch noch im Interview bei Challenger Corner mit Yannick Maaden darüber sprechen, wie er damit umgeht und wie er dann das mitgenommen hat, beziehungsweise wie er das wahrgenommen hat, als er in Nur-Sultan beim Challenger war. Wir müssen darüber sprechen, dass auch die Fed Cup Finals abgesagt worden sind. Die wären nämlich in der Woche vor den Porsche Tennis Grand Prix gewesen, 14. bis 19. April. Die ITF hat gesagt, sie kümmern sich im Moment um einen neuen Termin. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja alle noch nicht, wie lange das dauern wird, wie lange bis wann die Wiederaufnahme des Tennis erfolgen kann, ob es dieses Jahr überhaupt noch Tennis geben wird. Die ITF hat jetzt sich erstmal alle Optionen offen gelassen und hat gesagt, okay, wir wollen den Termin verschieben und wir wollen ihn noch in diesem Jahr machen, aber wann wir ihn machen, ist im Moment noch nicht klar.
Ja, und das Spannende war ja hier, dass das im Endeffekt von einer lokalen Behörde ausging. Die Ungarn haben einfach sehr schnell Versammlungen von mehr als, glaube ich, 100 Menschen waren es, verboten. Und das war ja auch ein Vorbote, wie es laufen würde. Und kurz danach hat die ATP dann hinterhergezogen und die Damentour auch. Und es ist natürlich auch klug, diesen Schritten überhaupt erstmal vorwegzukommen. Und dann natürlich die größere Thematik, du hast angesprochen. Wir wissen einfach als Menschheit noch nicht genug über den Virus, um jetzt zu sagen, hey, zieht er jetzt einfach an jedem Land in 6, 8, 10 Wochen vorbei oder kommen neue Wellen oder wie sieht es im Herbst aus? Wie entwickelt sich die Gesamtlage in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt? Und da steht ja nicht nur Tennis eben vor dieser Thematik, sondern eigentlich alle Sportarten. Und was ich vermute jetzt passieren wird, dass jetzt so ein bisschen gerade in der westlichen Welt, die im Moment am meisten betroffen ist, obwohl es irgendwann wahrscheinlich andere Gebiete sein werden, dass da jetzt erstmal 4 Wochen oder so Ruhe einkehrt und dass man dann schauen wird, wo stehen wir überhaupt als Gesellschaft und dann gucken, wo wird auch wieder der Sport seinen Platz finden und wie wird er vor allem seinen Platz wiederfinden.
Fed Cup ist also auch abgesagt und das Die erste Runde hatten wir ja noch. Deutschland hat ja zum Beispiel in Brasilien gewonnen, beziehungsweise die Qualifiers hatten wir noch. Und eigentlich war das Turnier, wir hatten uns alle drauf gefreut, aber anderes geht vor im Moment und die Gesundheit aller geht vor und deswegen die Fed Cup Finals auch erstmal verschoben. Wir wissen zum Beispiel auch im Moment nicht, ob diese Herbstsaison in Asien stattfinden kann. Es gibt dann ja auch schon die ersten Überlegungen, ob eventuell das Turnier in Indian Wells vielleicht in den Oktober verschoben werden kann. Das alles ist im Moment noch so sehr in der Schwebe, dass wir überhaupt noch gar nicht darüber richtig sprechen können.
Ja, und das wird wahrscheinlich auch, das wird nach und nach durchsickern. Und wir werden das natürlich auch immer aufgreifen, wenn sich da Neues tut. Also neben den zeitlosen Sachen, die wir jetzt erstmal machen werden, werden wir immer auf Aktuelles eingehen. Vielleicht gibt es irgendwelche Spieler- und Spielerinnen-News. Vielleicht tut sich eben was mit den Turnieren. Vielleicht, keine Ahnung, was alles passieren kann. Also News werdet ihr auf jeden Fall weiterhin bekommen, wenn sie denn passieren und vor allem, wann sie passieren werden oder wenn sie passieren werden. Und so eine News haben wir jetzt ja hier auch gleich noch mit dem Davis Cup, über den wir sprechen werden. Aber darüber hinaus gibt es dann eben bei uns erstmal Zeitloses, wie es auch wahrscheinlich sonst primär erstmal aufs Zeitlose jetzt gehen wird.
Zeitlos ist momentan noch die Davis Cup Finalauslosung. Die fand nämlich letzte Woche statt. Wir haben ja die Davis Cup Qualifiers gehabt. Letzte Woche haben wir noch darüber sprechen können, dass sich Deutschland unter anderem gegen Weißrussland mit 4:1 für diese Davis Cup Finals in November in Madrid qualifiziert hat. Im Moment steht dieser Termin noch. Der ist noch relativ weit weg. 252 Tage, 18 Stunden, 24 Minuten, wo ich jetzt auf die Uhr gucke bei daviscup.com, sind die Davis Cup Finals noch entfernt. Also, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Letzte Woche sind die Gruppen ausgelost worden. Deutschland war in Top 2. Wir wussten, dass ein schweres Los kommen kann mit den in Top 1 gelosten Mannschaften. Spanien, Kanada, Frankreich, Kroatien, die USA und Serbien gehörten dazu. Und am Ende ist die Gruppe F die Gruppe der deutschen Mannschaft geworden und sie spielt gegen Serbien und gegen Österreich. Und da Novak Djokovic letztes Jahr schon dabei war beim Davis Cup und dieses Jahr vielleicht mit einer verkürzten Saison auch noch am Ende der Saison Bock hat, Tennis zu spielen und Dominic Thiem vielleicht auch Lust hat und Dominic Thiem eigentlich auch schon gesagt hat, dass er bei den Davis Cup Finals dabei sein wollen würde, hat Deutschland hier eine verdammt harte Gruppe gezogen.
Ja, ich glaube, wir können eines der ältesten Sportklischees rausholen, die Todesgruppe.
Die Todesgruppe, ja.
Vor allem eben, da wir ja wissen, es setzen sich die 6 Gruppenersten durch und nur 2 der 6 Gruppenzweiten. Und da kommt es dann eben auch noch auf Satzverhältnisse an und eben wie viele Spiele gewonnen wurden. Da hat Deutschland wirklich sehr hart erwischt. Muss man natürlich am Ende auch gucken, ob Alexander Zverev dabei ist. Das wäre dann sicherlich noch ein, ja.
Ja, stell dir das mal vor. Wir hätten Thiem gegen Zverev, Zverev gegen Djokovic und Djokovic gegen Thiem. Da kann man nicht meckern.
Das hätten auch 3 Halbfinalisten und das könnten 3 Halbfinalisten am Ende sein. Und da hat das deutsche Thiem natürlich einfach wirklich ein bisschen Pech gehabt. Vor allem eben, dass von unten die Österreicher noch zugelost wurden, die eben in diesem dritten Topf drin waren, mit 5 anderen Thiems, die bei weitem nicht an das Niveau von Österreich heranreichen können.
Es hätten nämlich auch Ecuador, Schweden, die Tschechische Republik, Ungarn oder Kolumbien sein können. Österreich war das absolute Horrorlos aus diesem Topf 3. Und das ist es am Ende geworden. Selbst wenn Dominic Thiem nicht dabei ist, ist Österreich immer noch der stärkste Gegner, möchte man sagen, aus dieser Gruppe, weil Denis Novak ja auch in letzter Zeit sehr gut gespielt hat und mit Juri Rodionow ein weiterer Österreicher gerade auf dem Sprung in die Top 100 ist. Wir haben allerdings auch weitere wirklich tolle Gruppen. Spanien und Russland zum Beispiel, die letztes Jahr die Davis Cup Finals so bereichert haben. Russland, als Andrei Rublev jeden geschlagen hat quasi, beziehungsweise sogar dann Rafael Nadal in einen dritten Satz gezwungen hat. Rafael Nadal, der wahrscheinlich dann auch wieder mitspielen wird für Spanien. Wir haben Frankreich und Großbritannien und die Tschechische Republik in Gruppe C. Wir haben USA und Italien in Gruppe E. Kanada hat vielleicht die leichteste Gruppe mit Kasachstan und Schweden. Und dann haben wir noch Kroatien, Australien und Ungarn. Also so richtig übel ist da keine Gruppe.
Nee, die leichteste ist eben wahrscheinlich wirklich die kanadische Gruppe mit Kasachstan und Schweden. Da sollten die Kanadier durchgehen. In allen anderen Gruppen kann das Top-Team gefährdet werden. In Gruppe A, Spanien eben, du hast gesagt, trifft auf Russland. Das sind 2 Mannschaften, die gerade zum Ende der Saison wirklich auf Augenhöhe sein könnten. Frankreich gegen Großbritannien und die Tschechische Republik. Hängt natürlich viel davon ab, ob Andy Murray dann noch spielt oder spielen wird. Wenn ja, dann ist das auch eine durchaus sehr ausgeglichene und vor allem hochwertige Gruppe. Kroatien, Australien. Wir wissen alle, Australien hat fast unendliche Möglichkeiten, auch wenn sie nicht immer alle Spieler abrufen können. Die Ungarn haben, den Spieler dieses Podcasts, Und dann Gruppe E, USA und Italien sind natürlich schon aufeinander getroffen letztes Jahr beim Davis Cup und ich glaube sogar auch beim ATP Cup dieses Jahr, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann noch Kolumbien mit rein. Also das sind durchaus ausgeglichene Gruppen, aber wir können sagen, die schwierigste aller Gruppen ist die Gruppe F mit Serbien, Deutschland und Österreich.
Der Spieler dieses Podcasts, das hast du schön gesagt. Martin Fucsovics spielt für Ungarn hoffentlich dann auch bei den Davis Cup Finals und hoffentlich finden die Davis Cup Finals in 252 Tagen dann statt. Das waren die Davis Cup und Fed Cup Finalnachrichten, die wir für euch hatten. Wir haben allerdings noch zwei weitere Nachrichten. Die eine Nachricht kommt aus dem Schiedsrichterwesen. Gianluca Moscarella und Damian Steiner sind zwei ATP-ITF-Schiedsrichter. Moscarella müsstet ihr euch dran erinnern, falls ihr häufiger Tennis guckt. Der Mann mit der hohen Stimme ist das. Damian Steiner hat letztes Jahr in Wimbledon das Finale zwischen Federer und Djokovic geschiedst. Und beide sind gesperrt worden. Steiner, weil er ein unautorisiertes Interview gegeben hat. Gianluca Moscarella, weil er ein Ballmädchen belästigt hat beziehungsweise mit anzüglichen Bemerkungen auffällig geworden war. Moscarella ist allerdings jetzt genauso wie Damian Steiner begnadigt worden. Moscarella darf ab dem 2.12.2020 wieder Spiele schießen. Damian Steiner ab dem 1.6.2020. Philipp, Damian Steiner und Gianluca Moscarella sind durchaus zwei prominente Vertreter des Schiedsrichterwesens auf der ATP / der ITF. Moscarella hat sich, es war eine absolute Entgleisung, die er sich da geliefert hat oder geleistet hat. Bei Damian Steiner ist der Fall halt schon so ein ganz kleines bisschen anders.
Ja, da ist er durchaus komplizierter und ist auch kritischer gesehen worden. Steiner, oder sagen wir so, alle Schiedsrichter wissen, dass sie sich nicht über explizite oder nicht explizit über Spielgeschehen äußern dürfen oder über Spiele, die sie geschiedst haben. Steiner hat es eben damals getan, ist dann erstmal gesperrt worden und wir wussten nicht exakt, wie lange ist dann jetzt eben oder hat dann jetzt die Chance, zum Wimbledon-Turnier in diesem Jahr zurückzukehren. Müssen wir allerdings erstmal gucken, ob er eben auf der Ebene dann schießen darf oder ob er zum Beispiel auf die Challenger-Tour runter muss. Er war wirklich ein sehr prominenter Schiedsrichter vorher und es war überraschend, dass da so eine harte Hand eben dann auch ja quasi ein Urteil sprach und ihn so lange aus dem Wettbewerb rausgenommen hat. So richtig überraschend war das bei Moscarella nicht. Das war damals, ja, es war im Herbst letzten Jahres, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Eben war anzüglich einem Ballmädchen gegenüber. Er war, glaube ich, auch ein bisschen genervt, dass die Spieler nicht so schnell waren, wie er es wollte. Er hatte einfach keinen Bock zu arbeiten, er wollte lieber eben mit dem Ballmädchen flirten und das hat für viel Aufsehen gesorgt, gerade eben auch auf Twitter oder in den sozialen Medien und ist dann schnell rausgenommen worden und kriegt hier im Endeffekt eine ähnlich lange Strafe wie Damian Steiner. Etwas überraschend, wenn man sich jetzt die Vergehen anschaut, aber so sind die Regeln der Tennisschiedsrichterei.
Er hat nicht nur ein Ballmädchen sexuell belästigt, sondern er hat dann bei einem Spiel zwischen Lorenzo Dalla Valle und Pedro Sosa hat er sich dann auch, als Dalla Valle die Toilette aufgesucht hat, zwischen zwei Sätzen hat er dann auch noch Sosa gecoacht. Also das sind zwei Ausfälle gewesen, die man so nicht hinnehmen kann, die auch die ATP nicht hinnehmen konnte und deswegen hat sie ihn gesperrt. Aber es gibt die Begnadigung zum 2.12.2020 und dann kann er wieder dabei sein. Und wie gesagt, Damian Steiner, der ein kleineres Vergehen. Ich möchte, also diese Wertung möchte ich mir nicht vorenthalten. Dort hat er jetzt bis zum 31.05. noch Zeit und am 1.06. werden wir Damian Steiner wieder auf dem Schiedsrichterstuhl sehen. Eine Nachricht haben wir am Schluss noch und das ist eine Comeback-Ankündigung. Ist ja auch mal was ganz Schönes. Und das Comeback wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger auf sich warten lassen, aber Svetlana Pironkova hat ihr Comeback angekündigt. Svetlana Pironkova ist noch gar nicht so alt. Sie ist erst 32 Jahre alt und hat sich überlegt, Mensch, ich könnte doch wieder auf die Tour zurückkommen. Sie hat angekündigt auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie wieder im Training ist und dass sie wieder sich Turniere ausgesucht hat. Auch das, die Planung wird wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen umgeworfen, dass sie wieder auf die WTA-Tour zurückkommen will. Und Philipp, wir können sagen, Svetlana Pironkova ist keine Unbekannte, weil sie stand nicht nur 2016 im Viertelfinale der French Open, sondern auch, und das ist ein ganz berühmtes Turnier, 2010 in Wimbledon im Halbfinale.
Und ist vielleicht eine der ganz wenigen Rasenexpertinnen, die es noch im Tennis gab. Also Rasenexperten, Rasenexpertinnen, ganz klar ihr stärkster Belag. Wer sich nicht an sie erinnert, sie ist eine Spielerin, die einen unglaublich flachen Ball spielt, dabei aber A, Geschwindigkeit und B, Winkel generieren kann. Und die waren auf dem Rasen sehr unangenehm zu spielen. Und sie hat große Namen, auch in Wimbledon geschlagen, unter anderem, glaube ich, Venus Williams.
Ja.
Und sie hat sich häufig schwer getan außerhalb des Rasens, hat sehr unkonstante Resultate gehabt. Es gab durchaus ja vielversprechende Resultate auf den schnelleren Hardcourts, aber außerhalb dessen und abseits eben des von dir auch genannten French Open Resultats ist es bei ihr häufig so gewesen, sie ist durch gute Phasen durchgegangen, auf anderen Belegen und hat ihr Jahr dann aber meistens auf dem Rasen gerettet. Oder aber sie ist mal so richtig in der Weltrangliste abgestürzt, dann wieder nach oben gekommen, weil der Rasen ihr gut getan hat. Sie ist wirklich, ja, eben nicht unbedingt diese klassische Spieler bzw. Spielerin, die es schafft, auf allen Belegen gleich gut zu sein, was wir heute sehen, sondern eine, die ganz klare, ja, ganz klare Priorität für einen Belag hatte.
Svetlana Pironkova, weil wir können mal das 2010er Wimbledon-Turnier durchgehen für sie. Sie war nämlich eine Profiteurin davon, dass sich das Draw geöffnet hat. Sie hat in der ersten Runde damals gegen Anna Lapuschenkova gewonnen, 6-0, 7-6. Dann in der zweiten Runde gegen Vera Duschewina gewonnen, 6-3, 6-4. Duschewina hatte in der ersten Runde die damals an 5 gesetzte Francesca Schiavone aus dem Turnier genommen. Jetzt ist Francesca Schiavone keine Rasenspezialistin, trotzdem, sie war an 5 gesetzt. Danach in der dritten Runde hat sie gegen Regina Kulikova gewonnen, nach Aufgabe dann auch von Kulikova. Und im Achtelfinale hat sie damals 3 Jahre vor deren Sieg in Wimbledon Marin Bartoli besiegt mit 6-4 und 6-4. Und dann im Viertelfinale hat sie die große Chance genutzt, Venus Williams mit 6-2 und 6-3 quasi vom Platz gefegt und hat im Halbfinale nur ganz knapp damals gegen Vera Svonareva verloren, die ins Finale kam und dort dann gegen Serena Williams verloren. Außergewöhnliches Turnier damals.
Ja, aber eben, wenn man den Kontext ihrer Karriere sieht, hätte es vielleicht noch ein oder zweimal passieren können, passieren müssen, dass sie eben so weit kommt, einfach weil sie so eine überragende, Spielerin auf dem Rasen war.
Duschewina ist ja dann auch die 2002er Championess gewesen. In Wimbledon war sie, ne?
Genau, bei den Juniorinnen. Und gegen wen hat sie damals gewonnen? Gegen Maria Sharapova.
Und über Maria Sharapova werden wir im Laufe der Woche sprechen, über die Karriere von Maria Sharapova. Das ist eine fantastische Überleitung gewesen zu unserem nächsten Podcast, der dann im Laufe der Woche kommen wird. Wie gesagt, am Montag kommt noch die Challenger Corner. Die werden wir für euch natürlich auch noch bringen. Dann mit dem Interview mit Yannick Maaden unter anderem und unserer kleinen Saisonaufarbeitung bis jetzt. Florian Heer muss auch so ein bisschen in den Arm genommen werden, weil seine Reisen ja natürlich jetzt auch dann gestrichen worden sind. Das war die neueste Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Heute in der XS-Version. Wir können es leider alle nicht ändern. Bitte bleibt gesund, bitte bleibt zu Hause und wir werden euch in den nächsten Wochen ganz, ganz viele Chip-and-Charge-Sendungen bringen zu zeitlosen Themen. Maria Sharapova, wir werden eine Sendung haben, wo wir ein Ask Me Anything machen. Also, dann werden Philipp und ich mal ein bisschen darüber sprechen, wie wir zum Tennis gekommen sind, was unsere ersten Lieblingsspieler waren, was die ersten Spiele waren, die wir gesehen haben, wie wir Turniere dann covern, was wir während dieser Turniere machen. Da könnt ihr dann auch alle Fragen loswerden, zum Tennis jedenfalls, die ihr loswerden wollt. Und dann werden wir ganz viele weitere Sendungen dann auch noch haben und hoffen, dass möglichst schnell das normale Leben wieder einkehren kann und möglichst schnell dann auch irgendwann wieder Tennis losgehen kann. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook, da ist es im Moment ein bisschen ruhiger. Wir freuen uns trotzdem, wenn ihr uns folgt. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.